Wie wird man eigentlich Geschäftsführer bei einem Hersteller, bei uns in der Branche, in der Sicherheitstechnik? Das bespreche ich heute mit Oliver Nördlinger, denn er ist Geschäftsführer geworden bei Simax Electronics GmbH. Das ist ein Hersteller für Sprachalarmanlagen. All das in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen im Podcast Brandschutzzucker. Mein Name ist Wenzel, Stefan Wenzel. In der heutigen Interviewfolge habe ich den Oliver Nördlinger eingeladen. Nördlinger mit OE geschrieben. Das sage ich, weil ich es auch schon mal falsch geschrieben habe. Und ich wollte es korrigieren. War ein totaler Irrtum. Aber bevor ich in das Thema reingehe, sage ich erstmal herzlich willkommen im Interview, lieber Oliver.
Hallo Stefan, herzlich willkommen auch dir. Ich freue mich, dass ich virtuell bei dir sein kann und dass wir uns ein bisschen über verschiedene Dinge unterhalten.
Richtig. Ich habe gerade schon erwähnt, Nördlinger mit OE. Sag mal, ich bin nicht der Einzige, der das schon mal korrigieren wollte, ja?
Ja, da gebe ich dir recht, das begleitet mich schon mein ganzes Leben. Ich kann auch nicht wirklich sagen, was die Ursache dafür war, aber auf der anderen Seite auch die vielen Ös, die mir begegnen und irgendwo, also da kann ich gut mitleben, das ist kein Thema.
Ich glaube nicht in der großen Schublade, ich Stefan mit PH, ja, ich kenne das mit F, ja, also, aber so ein bisschen, ich habe mich im Nachgang geärgert, dass ich es korrigieren wollte, darum, ich verstehe das schon. Lass uns aber mal reden, erstmal jetzt in 2026. Du bist seit Februar 2026 Geschäftsführer bei Simax Electronics GmbH. Das bist du noch nicht immer gewesen. Ich würde mal gerne, weil wir heute über deinen Lebensweg, wie wird man Geschäftsführer bei einem Hersteller, vorne anfangen. Sag mal, hast du eine Ausbildung gemacht?
Ja, natürlich. Sonst wäre das wahrscheinlich sehr schwierig.
Ja.
Ich habe vor vielen Jahren in den 80ern angefangen, Telekommunikationstechnik zu lernen bei damals noch der Firma Telenorma. Ganz früher T&N, Telefonbau und Normalzeit, dann später Bosch Sicherheitssysteme. Und die genaue Ausbildung hieß Kommunikationselektroniker Fachrichtung Telekommunikationstechnik. Also das waren noch richtige Titel, die man damals erwerben konnte. Im Grunde genommen ist das der schlichte Fernmelder, Schwachstrom. Habe ich gelernt bei, ich sage jetzt einfach Bosch, das war eine Ausbildung, die ging 3,5 Jahre lang und die war wirklich super, muss man sagen. Bosch und damals auch andere große Unternehmen, die haben sich wirklich Mühe gegeben und haben da viel investiert, das Know-how aufzubauen und grundsätzlich ging es um Schwachstrom jedweder Couleur, das komplette Portfolio, was Telenorma damals angeboten hat, das war ein Telefonanlagen, also Telekommunikation, Sicherheitstechnik in Form von Brandmeldeanlagen, Einbruchmeldeanlagen, Zeiterfassung, Uhren, also ganz, ganz breites Portfolio und auch eine die komplette Palette an Grundlagen, die dazu nötig ist. Ja.
Ich höre da schon raus, einmal hast du die Ausbildung bei einem großen Boliden gemacht, der hat die Ausbildung auch noch perfekt professionell gemacht. Da hat man wenig Kaffee geholt und Bierkästen geschleppt, sondern da ging es um Ausbildung. Dafür waren die großen Namen auch, hatten die ein super Image, ja. Wie lange warst du bei Bosch?
In Summe war ich bei Bosch inklusive Ausbildung dann bis zum Jahr 2000. War dann, zwischendrin hatte ich noch meinen Zivildienst abgeleistet und kam dann zurück als Jungmonteur und bin dann wirklich als damals war es Monteur, also als Techniker, wirklich mit meinem Auto durch die Lande gezogen und habe in Banken und Firmen und auch in exponierten Privathäusern Brandmeld- und Einbruchmeldeanlagen eingebaut und habe da ja, auch viele Dinge erlebt und quasi so im Alleingang Baustellen von Anfang bis zum Ende durchgezogen. Das waren damals immer Bankfilialen oder kleinere Projekte, die man größtenteils als Alleinkämpfer durchgezogen hat, hat dann wirklich sein Baupapier bekommen, wie es damals hieß, hat sich sein Material selber kommissioniert und ist dann losgezogen zum Kunden und hat dann mal geguckt, was er vor Ort vorfindet.
Mhm. Genau, so war die Zeit in meiner Agenda von dir von 87 bis 2000, aber dann hast du dich einmal umentschieden, weiterentwickelt.
Genau.
Zu Landau Electronics.
Genau. Das war auch wie so viele Stationen in meinem Leben ein Zufall. Ich hatte ein Projekt in Mainz, das war ein Kraftwerk und war für die Brandmeldeanlage zuständig und wir hatten als Subunternehmer die Firma Landau Elektronik, die damals noch genannten E-Lader eingebaut hat. Mhm. Und der Techniker kam irgendwann zu mir und hat gesagt, hier Olli, mein Chef würde sich gerne mal mit dir unterhalten, der sucht jemand und hast du nicht mal Lust? Also, ja, unterhalten kann man sich immer. Bin ich natürlich hingegangen, habe mir das angehört, klar.
Also. Und so seid ihr zusammengekommen.
Mhm. Genau, genau. War dann auch eine längere Zeit. Initial war das so, er hat damals der Horst Landau einen Projektleiter gesucht für das damals größte Projekt, das er angenommen hat. Und zwar war das der Neubau vom Polizeipräsidium in Frankfurt.
Mhm.
Da war er als Subunternehmer witzigerweise auch für Bosch tätig. Bosch hat dann die die Technologien abgedeckt, die sie selber im Portfolio hatten zu der Zeit. Das war Brandmelder und alles, was nicht so deren Kernthema war, haben sie versucht an die Firma Landau Elektronik zu der Zeit. Das war in dem Fall dann die Beschallung. ELA war es noch zu der Zeit, also sowohl die Alarmierungsbeschallung als auch alles, was an Medientechnik da war. Intercom, Videoüberwachung, Schießanlagentechnik, Medientechnik, Einsatzleitstellen. Also das war ein ziemlich umfängliches Thema, muss man sagen.
Ich hatte das Gefühl, bei Bosch war es ein bisschen mehr brandlastig gewesen und bei Landau dann so ein bisschen, heute sagt man SAA, früher sagt man ELA-Technik. Da hast du schon zum ersten Mal mehr damit zu tun gehabt.
Genau, das stimmt. Bei Bosch gab es das Thema ELA in der Form eigentlich gar nicht. Das war sicherlich in der Ausbildung mal kurz ein kleiner Part, aber nicht in der Praxis, muss man ganz klar sagen. Das war auch noch vor dem Zukauf von Philips und Elektrobeuys und Telex und diesen ganzen Sachen. Also das war sicherlich das Thema. Also die Standbeine von Landau Elektronik waren im Gegensatz zu meiner Tätigkeit bei Bosch voll wirklich Beschallung, jedweder Art, 100 Volt als auch ProSound, Medientechnik, Intercom und Videoüberwachung. Also komplett neue Felder. Aber die größere Herausforderung war sicherlich, dass ich von dem Monteur, der das Baupapier entgegennimmt und einfach nur ausführt und das wieder zurückgibt, war ich jetzt auf einmal zuständig für ganz viele Themen, die mir auch neu waren zu der Zeit. Also ich war Projektleiter, ich habe kalkuliert, ich habe Angebote geschrieben, ich habe Baubesprechungen, Jurfixe gehabt, ich muss das Ganze im Hinblick auf VOP managen, dann später Nachtragsmanagement, Aufmaße, Abrechnung etc. Also das, der Blumenstrauß wurde auf einmal riesengroß und das war eine Herausforderung. Ganz ehrlich, das war eine krasse Zeit, wenn du dann, sag ich mal, von deiner Volksbank XY, ja, mit dem Filialleiter da so ein bisschen diskutierst, wann du denn das einbauen kannst. Und dann bist du auf einmal in der Baubesprechung fürs Polizeipräsidium und da sitzen 30, 40 Leute am Tisch. Und da hast du dann deinen Redeanteil. Es war schon, wie soll ich sagen, respekteinflößend in der ersten Zeit.
Mhm.
Und das war auch, also die Zeit bei Landau Elektronik mit dem Aufgabengebiet zum einen und auch mit den Projekten. Das war eine sehr spannende Zeit und in der Zeit habe ich, glaube ich, in Summe am meisten gelernt. Über das Business, über die Technik, über Menschen, über Vergabe, also ganz viele Themen. Und es waren natürlich auch sehr spannende Projekte, also muss man wirklich sagen, wenn ich überlege, Polizeipräsidium ist natürlich ein Riesending, aber auch so Sachen wie Beschallung in einem Flughafen Frankfurt oder Beschallung in einem damals WM-Stadion, Commerzbank Arena mit ProSound und 100 Volt. Das waren schon umfängliche Themen und auch spannende Themen und auch teilweise auch durchaus belastende Themen, muss man schon sagen. Ja.
Ich sehe da schon, also auf der einen Seite, auf dem Papier sagt man, das war eine berufliche Weiterentwicklung. Aber es war das Zweite, was du schon gerade in so einem Nebensatz erwähntest, eine persönliche, private Weiterentwicklung. Das war eigentlich ein Quantensprung, ja. In meiner Wortwahl ist so eine persönliche Weiterentwicklung immer mit Schwitzehändchen verbunden. Die gab es da öfters, ja.
Oh, mehr als einmal, das kann ich dir sagen, ja. Auf jeden Fall. Also sowohl von der Technologie und den Anforderungen, in die man sich einarbeiten musste. Und du warst natürlich in einem kleinen, wobei am Schluss waren das auch 50 Mitarbeiter mit großen Projekten und viel Volumen, aber du warst in einem Umfeld, wo du selbst gestalten konntest und musstest und auch immer überlegen musstest, ich habe jetzt hier ein Thema, wie löse ich das am besten? Sowohl von der Technik und den Anforderungen als auch von den internen Themen. Also wir haben da festgestellt, wir müssen jetzt mal was mit CAD machen und dann haben wir da AutoCAD eingeführt und dann haben wir gesagt, wir müssen jetzt irgendwie simulieren, das ist State of the Art, wir müssen Audio-Akustik-Simulationen machen und müssen uns das Know-how selber aneignen und haben dann erst angefangen mit Ulysses und haben dann festgestellt, ja, so müssen noch ein bisschen aufsatteln und müssen da auch Ease anschaffen und lernen, wie das funktioniert. Mhm. Also das waren spannende Themen und auch umfängliche Themen. Hat dann dazu geführt, dass ich dann mittelfristig auch die Projektabteilung geleitet habe. Hatte Mitarbeiter und war für die mitverantwortlich. Und ich sag's ganz ehrlich, ein ganzes Leben lang hätte ich sowas nicht machen wollen. Das war wirklich dauerhaft so bei 110%. Und das wäre wahrscheinlich irgendwann so ein bisschen auf die Gesundheit gegangen.
Dann würden wir uns heute vielleicht nicht so entspannt unterhalten, ja?
Nee. Aber trotz allem super Zeit. Und wie gesagt, das war so, diese 10, 11 Jahre, das war so der Trichter an Know-how. Da war das wirklich Druckbetankung, muss man wirklich sagen. War super.
Oliver, da warst du auch noch jung. Bist du heute auch noch, aber ja.
Vielen Dank, Stefan. Vielen Dank. Machst nachher hoffentlich den Weichzeichner drauf, dass man das so sieht.
Wir machen noch so einen Filter drüber, ja.
Mhm. Genau.
Okay, bei Landau Electronics warst du 2000 bis 2011, für mich genau. So grob 11 Jahre. Dann gingst du wieder zu einem größeren, nämlich zu, manche sagen Honeywell, wir sagen Nova, ja. Mhm.
Genau, Nova war die Einheit, in Deutschland war es natürlich die Firma Esser, die den Namen hatte in Brandmeldetechnik. Ja. Und Hintergrund war auch, dass man bei Esser, also für mich war es am Schluss mehr Honeywell, weil im Laufe der Jahre ist natürlich der Einfluss des Managements aus USA mehr geworden, zum einen, und zum anderen der Bereich, für den ich zuständig war, der war eigentlich relativ früh Honeywell gebrandet, weil er für verschiedene Produkte auch war. Mhm. Wie gesagt, Esser war auch ein Zufall, hat mich jemand auch gefragt. Esser hat jetzt irgendwie auch einen Sprachalarmhersteller gekauft, will das mit reinnehmen wegen der 0833 Teil 4 und One-Stop-Shop-Approach, und das sind ja dieselben Projekte oftmals, und wir wollen das integrieren ins Brandgeschäft und sehen da viel Handwachstum, also Marktwachstum in Summe. Mhm. Und wir haben ein Sales-Team und wir bräuchten eigentlich einen Vertriebsmann, der eine Region übernimmt und sich um das Thema Sprachalarmierung kümmert. Habe ich mir dann auch angehört, wie so oft, und fand es dann spannend und habe gesagt, okay, das mache ich jetzt. Ja. Hat dann 2011 begonnen und da war ich zuerst Key Account Manager für Vertriebsregion West. Das waren vier Key Accounter am Schluss für Deutschland, die für Sprachalarm zuständig waren. Nord, Süd, Ost, West. Ich war erst für West zuständig und war dann später verantwortlich für komplett Deutschland, Schweiz und Luxemburg. Mhm. Was dann Sprachalarmierung und dazu dann später dazu kommend noch Notbeleuchtung betrifft.
Ah, okay. Bei Nova warst du 11 Jahre.
Mhm. Ja. Ja, ich bin immer bestrebt, das Ganze zweistellig zu machen. Nee,
das ist auch so für mich so als
das sind Zufälle.
Wie finales Loblied noch so. Du hast eine hohe Kontinuität in deinem Lebenslauf, ja. Du warst nie ein Springer, hast dir was angeguckt. Wir alle wissen, in Jobs gibt es auch schon mal, wie soll man das sagen, so herausfordernde Themen, ja. Aber nee, hast du durchgebissen, ja.
Ja, das ist, ich glaube, es wäre auch, wenn man bei jeder Sache, die so ein bisschen herausfordernd ist oder mal schwierig ist oder einem auch nicht gefällt, direkt irgendwie die Flinte ins Korn wirft, das ist schwierig. Weil rückblickend alles, was ich gemacht habe, das waren zum größten Teil eigentlich immer gute Zeiten. Es war gefühlt immer die richtige Entscheidung und es hat mir auch immer viel gebracht für mein eigenes Know-how, für meine Entwicklung und auch einfach nur für die gute Zeit mit dem Team, mit den Kollegen. Es war, also ich bereue da nichts. Ich hätte nichts länger machen müssen. Ich hätte aber auch nichts früher aufhören müssen. Es kam alles eigentlich immer zur rechten Zeit und ich bin da eigentlich happy mit, rückblickend.
Dann kam in 2022 wahrscheinlich wie ein Gespräch, eine neue Entscheidung, nämlich in diesem Fall dann zu Detektomat. Für mich, ich sag mal, Nova ist für mich in Deutschland ein großer Hersteller. Detektomat, sage ich was Falsches? Ich meine es nicht abwertend oder eher ein kleinerer.
Natürlich sind wir da in einer ganz anderen Liga unterwegs. Mhm. Sowohl was Esser in Deutschland betrifft oder in Europa, als auch was Honeywell weltweit betrifft. Es ist natürlich ein Riesenkonzern an der Börse und da sind natürlich auch bestimmte Themen, die bespielt werden müssen. Also der Shareholder will am Ende des Tages seine Ergebnisse sehen. Und das sind natürlich Dinge, die werden schon ganz klar reingebracht, ja, vom Leadership, vom Management. Also das sind einfach Sachen, die sind in der Natur verhaftet und denen muss man Rechnung tragen. Und von so einem ganz großen Player und von sag ich mal, großen Strategien, die global sind, ging es dann natürlich in eine andere Liga, eine kleinere Liga. Wobei der Hintergrund ist ein anderer. Mich hat eigentlich, das war noch vor der Corona-Pandemie, der Gangolf Lurwig angesprochen. Den kenne ich noch aus Honeywell-Zeiten. Und der hat gesagt, hier, Olli, wir haben da sowas Ähnliches vor von der Strategie und vom Angang des Marktes, wie wir es damals bei Honeywell gemacht haben. Und zwar, wir sind auch dabei, einen SAA-Hersteller zu kaufen, um eben beide Gewerke zu bespielen und unseren Kunden anzubieten, One-Stop-Shop-Approach und wie Brandmelde ist Face to the Customer und hinten dran haben wir den Key-Account. Also die Strategie, die sich quasi als erfolgreich erwiesen hat, wollten wir replizieren, oder wollte Gangolf replizieren, hat gesagt, hier, du hast das auch schon mal gemacht, du kennst dich mit dem Kram ganz gut aus, hast du nicht Bock, wir sind da dran. Und habe ich erstmal gesagt, ehrlicherweise, ich war bei Honeywell guter Dinge, und sag, was wollt ihr denn? Aber wir kennen uns, klar höre ich mir das an, ja, überhaupt kein Problem. Mhm. Und da hatten wir unser erstes Meeting und haben uns so ein bisschen unterhalten, um was geht's, komme ich gleich noch drauf, ist auch ein ganz anderes Setup und bin dann heimgefahren und saß ja auf meinem großen Konzernross und daheim bei meiner Frau habe ich ja gesagt, ja, das war heute eine Unterhaltung und ich habe ja eigentlich erst gar nicht drüber nachgedacht, aber da ist schon einiges dran, was ich nicht unspannend finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber verlief dann im Sande, es kam die Pandemie, viele Dinge haben geruht, es ging nicht weiter und habe schon gedacht, okay, hat sich erledigt, ich mache mein Ding hier weiter, alles läuft gut. Und irgendwann rief dann Gangolf wieder an, Pandemie, warum? Olli, alles ist ein Dach und Fach, Akquisition ist gelaufen, wir müssen reden. Und dann haben wir uns euch noch zweimal getroffen und dann habe ich gesagt, klingt spannend, mach ich.
Mhm. Das war der Sprung dann zu Detektomat, ja?
Genau.
Mhm.
Wobei, es ist ja nicht nur Detektomat. Am Ende des Tages sind sowohl Simax als auch Detektomat-Firmen, die gehören zum französischen DEF-Netzwerk, mhm, also Réseau DEF, sind ein Verbund von mittlerweile über 70 Firmen, die gehören alle zu DEF und der Owner von DEF ist der Philippe Lécuyer, das ist quasi inhabergeführtes Unternehmen, das nicht Konzern genannt werden will von Philipp aus, sondern als Netzwerk bezeichnet wird. Es sind also 70 Firmen mit 3000 Mitarbeitern und auch einem gehörigen Umsatz. Es ist in Europa der größte unabhängige Hersteller von Gebäudesicherheit, primär brandlastig, aber auch Löschen, auch Zutrittskontrolle und solche Geschichten. Und Detektomat wurde vor einigen Jahren akquiriert von DEF. Mhm. Und so ist es dann auch passiert, dass Detektomat Simax gekauft hat 2021 und damit ist diese ganze Konstellation, dieses Fundament geschaffen worden, um das eben in den Markt zu bringen, so wie es Honeywell auch gemacht hat vom Marktansatz her. Ja. Und so trat ich dann auf den Plan. Ne? Mhm. 2022 kam ich dann dazu als Business Development Manager zu der Zeit, aber eigentlich da schon auch als Schweizer Armeemesser. Also nein, es ist ja eine viel kleinere Einheit. Im Grunde genommen muss ich wieder ganz viele Sachen machen und verschiedene Sachen machen und da kommen mir dann wieder so Erfahrungen wie Landau-Elektronik entgegen, ja, weil ich dann so viele Themen schon mal gesehen habe und nicht behaupten kann, dass ich jedes bis haarklein in maximale Expertise beherrsche, aber ich kann zumindest so ein bisschen mitreden. Ja. Also ich weiß, wie der Konzern tickt, ich weiß, wie der Hersteller tickt, ich weiß, wie der Planer tickt, ich weiß, wie der Errichter tickt, weil ich selber bei einem war. Und das sind Sachen, die kommen mir jetzt so ein bisschen entgegen. Ja, also spannend. Und einer der Gründe, warum ich diese Entscheidung getroffen habe, ist, klar, es ist im Fußballsprech eigentlich von der Bundesliga in die zweite oder dritte abgestiegen. Muss man realistisch so sehen, wenn es um die Volumina und um die Projektgrößen geht. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich jetzt wieder diese Freiheit, Kreativität, Möglichkeit, an der Strategie proaktiv mitzuarbeiten, die ich natürlich vorher in so einem großen Konzern nicht hatte. Und das war so der Punkt, der mich ein bisschen gereizt hat.
Das glaube ich sofort. Also ich sehe auch gerade so in Richtung Inhaber geführt, da blüht bei mir immer die Sonne auf. Ja, also da kann man mit jemandem reden, der kann es entscheiden und das sagt, das ist die Richtung. Und nicht, wir machen noch ein Meeting und noch ein Meeting und ich muss das nach oben weggeben zu irgendwelchen Menschen, die man noch nie gesehen hat, nur auf dem Briefbogen. Das gibt's nicht.
Ja, das ist, und da muss man wirklich sagen, dass auch der Philipp selbst als Inhaber von so einem Unternehmen ist absolut nahbar und man kann da jederzeit mit einer guten Idee um die Ecke kommen. Und wenn das wirklich eine gute Idee war, dann kann das auch sein, dass die wirklich zeitnah umgesetzt wird. Ja? Also das ist das eigentliche Thema, was mich wirklich gereizt hat. Ja? Und bin mittlerweile 4 Jahre dabei. Es funktioniert relativ erfolgreich, muss ich sagen. Also Simax ist ein Unternehmen, das gibt es seit 25 Jahren, gegründet in Deutschland, Entwicklung in Deutschland, Produktion in Deutschland und ist eigentlich ein Player, den es schon relativ lange gibt. Und mit dem, was wir jetzt in dieser neuen Konstellation mit Detektor mal mit reinbringen konnten, haben wir da wirklich die letzten Jahre sehr erfolgreich gearbeitet und wollen das auch noch weiter nach vorne treiben, muss sagen.
Gib uns gerne nochmal so einen Ausblick. Wie geht's weiter mit Simax, mit dir?
Ja, wie gesagt, Anfang dieses Jahres hat man mich zum Geschäftsführer ernannt.
Gratulation, ja.
Um nochmal diesen Bogen zu spannen zum Anfang. Das war nie der Plan. Es war nie eine große Agenda, die da hinten dran stand und irgendwie das eherne Ziel, das ich irgendwie erreichen wollte. Es ist immer aus dem Tun herausgekommen und aus dem Einsatz, dass man jetzt anscheinend gesagt hat, den lassen wir das mal machen. Ich glaube, der kriegt das hin. Freut mich natürlich sehr. Und klar, wir haben viele Themen vor. Der Markt in Deutschland ist, was SAA betrifft, oder Alarmierungsbeschallung in welcher Form auch immer, ist überschaubar und endlich. Und es gibt viele Player am Markt. Und wir wissen, wir müssen uns da so ein bisschen differenzieren. Sowohl vom Produkt als auch von der Region. Also wir werden auf jeden Fall versuchen, international weiter Gas zu geben und uns das DEFIN-Netzwerk zunutze zu machen, um das Produkt auch international zu vertreiben. Ja, und das sind so die Bestrebungen, die momentan laufen. Wir müssen natürlich sehen, weil ich bin jetzt auch für Produktion, Entwicklung mitverantwortlich. Es muss alles in einer Balance passieren. Ich habe früher schon immer gesagt, als im Vertrieb, wir können nur so viel Feuer anzünden, wie wir später auch wieder austreten können. Also das muss immer in alle Bälle in der Luft, es muss immer in der Relation sein, dass ich am Schluss dann auch abarbeiten kann. Es hilft nichts, wenn ich da eine Riesenwelle lostrete und kann am Schluss die Kunden nicht zufriedenstellen. Dann ist der Ruf ruiniert und dann ist es eigentlich schlimmer als vorher. Also das alles mit einer gewissen Voraussicht und in Balance zu tun, das ist so das, was momentan mit Gangorf zusammen mein Job ist und funktioniert relativ gut, muss ich sagen.
Ich glaube, was mir gerade nochmal so richtig bewusst geworden ist, was mir gerade gut gefiel, ist, bei Detektor Tomat hast du nicht angefangen, damit du Geschäftsführer bei Simax wirst, sondern da gibt es eine Strategie, ich kann mitgestalten und dann hat man irgendwann jemanden gesucht, wer benehmen wir denn? Aus dem kleinen Kreis, den wir hier bei Detektomat haben, wer ist denn der Richtige? Ja, dann haben alle nach oben geguckt, weggeguckt und da warst du der Richtige schon an Bord. Ja? Du hast die Historie, dass man sich da auskennt. Man hat schon mal groß und klein gesehen. Es war eigentlich die logische Konsequenz, ja, aber das Ziel war es nicht. Und der Job kam zu dir und nicht andersrum. Du hast nicht den Job gesucht.
Ja, das stimmt. Ich meine, das ist natürlich auch... ich weiß nicht, unter welchem Titel das hier online gehen wird, lieber Stefan, aber ich kann natürlich niemandem raten, das genauso zu machen, wie ich das gemacht habe, wenn man Geschäftsführer oder irgendwas werden will. Also das ist passiert, weil anscheinend Entscheidungen mal die richtigen waren oder weil das, was ich gemacht habe, nicht ganz falsch war. Aber es zeigt natürlich auch, dass es so geht. Ja. Dass in der Welt, die natürlich stark auf Titel guckt und auf, sag ich mal, Ausbildung, Akademiker etc. Also es, ich denke mal, es beweist, dass wenn man das mit einem gewissen Einsatz und mit einem Herzblut tut, dann kann man auch Ziele erreichen, ohne den klassischen Weg eingeschlagen zu haben. Aber bitte nochmal, ja, nicht unbedingt nachmachen. Wenn es klappt, ist gut, aber.
Genau, überzeugen durch Leistung und nicht durch Titel, ja. Dass man sagt, Mensch, ich sammle Zertifikate. Ja. Nee, also.
Ja, das ist.
Ist in Deutschland, glaube ich, sehr beliebt. Ja, ich sag mal so, verantwortliche Person sollte man schon mal machen, ja, in unserem Business, aber
das
ansonsten
unterstreiche ich, ja.
Fällt mir jetzt nicht viel ein, ja. Also,
ja. Ich meine, am Ende des Tages musst du mit dem überzeugen, was du tust. Und das, da gehört natürlich Expertise dazu. Ja, keine Frage. Aber die kann auch erworben sein in der Praxis, am, sag ich mal, am offenen Herzen.
Ich kriege auch schon mal Lebensläufe, wenn jemand so alle halbe Jahr, ja, zum nächsten Unternehmen wechselt. Das hast du ja dreimal nicht gemacht, ja. Also wir hatten schon gerade in so einem Nebensatz erwähnt, die Periode war immer zweistellig. An Jahren, nicht in Tagen oder Monaten. Ja. Ne? So, das ist immer herzlich willkommen bei denen, die auch was entscheiden dürfen. Ja, sagen, Mensch, da habe ich auch jemand, auf den ich langfristig bauen darf.
Ja, freut mich, wenn es so gesehen wird. Steckt natürlich, ich will das auch nicht beurteilen für andere Personen. Für mich hat es sich so ergeben und ich habe da wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal gesagt, komm, da kannst du die Flinte jetzt nicht ins Korn werfen, da musst du nochmal durch und das wird schon wieder und wenn wir zusammen dran arbeiten, dann wird das schon. Also Ups und Downs gibt es immer, aber man sollte sich nicht bei der ersten Sache da entmutigen lassen. Ja, das ist, glaube ich, der normale Weg des Lebens, sowohl privat als auch beruflich.
Oliver oder Olli, das lasse ich mal so als Schlusswort stehen und sage vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank, dass du uns das mal mitgeteilt hast. Dankeschön.
Sehr gern, Stefan. Freut mich.